Herzlich willkommen zum RKW-Podcast aus der Reihe Gründungsupdate. In dieser Reihe bekommen Sie regelmäßige Updates und spannende Informationen rund um die Themen Gründung, Gründungsökosysteme und Entrepreneurship. Der Podcast richtet sich an alle Gründungsunterstützende und Personen, die Gründungsökosysteme verstehen, nutzen und stärken wollen. Viel Spaß beim Zuhören und Updaten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind mittlerweile in unserer 20. Episode des Podcast Gründungsupdate und es ist auch noch ein neues Jahr und es geht auch gleich wieder mit interessanten Themen weiter. Ich freue mich auch, dass Matthias wieder mit an meiner Seite ist. Hallo Matthias.
Hallo Martin.
Ja, Matthias, wir haben ja unsere kleine Miniserie Mittelstand mit Startups vor der Veröffentlichung unserer Publikation gestartet, haben mit Chris Bayer gesprochen von Ambivation. Dann in der letzten Folge hatten wir viele Zahlen aus unserer Studie vorgestellt und möchten heute das Ganze nochmal ein bisschen abrunden in einer eher praktischen Perspektive wieder. Also tatsächlich jemand, der sich mit Startup-Kooperationen beschäftigt und damit auch sein Geld sozusagen verdient als Angestellter. Und es ist ganz witzig, weil als wir die Studie geschrieben haben, Matthias, da hast du uns immer wieder gesagt, schaut doch mal nach Stellenbeschreibungen für Ecosystem Manager und Startup Manager. Und ich habe das dann mal getan und ehrlich gesagt gar nicht so viel gefunden. Warum findet man das nicht so viel in Deutschland?
Genau, wir wissen ja auch aus unserer Studie, dass 16% der befragten mittelständischen Betriebe mit bis zu 500 Beschäftigten haben so eine Position geschaffen. Sonst kümmert sich der Geschäftsführer drum oder es ist überhaupt nicht geregelt oder dezentral. Also kommt nicht so häufig vor.
Genau, aber das werden wir heute, glaube ich, einen ganz spannenden Einblick bekommen. Es lohnt sich auf alle Fälle, da aktiv zu sein und da kann man relativ viel erreichen mit Startup-Kooperationen. Worum geht es denn genau heute, Matthias?
Ja, wir sprechen erstmal mit Christian Caro über seine Rolle als Startup-Manager bei Beurer und wie er letztendlich die Schnittstelle organisiert, nach innen ins Unternehmen rein, aber er muss ja auch gut nach außen vernetzt sein. Wir sprechen auch nochmal über die Kontaktanbahnung aus der Sicht eines mittelständischen Unternehmens, welche Formate gut funktionieren, welche letztendlich auch erfolgsversprechend sind. Das sind vor allem Events, aber auch regionale Matchmaking-Formate. Und schauen dann auf den Prozess der Kooperation und diskutieren dann auch darüber, inwieweit man feststellen kann, ab wann Startup-Kooperationen einen Mehrwert fürs Unternehmen bringen. Und Christian gibt uns dann auch noch eine Reihe von Einblicken in die unterschiedlichen Kooperationsformen, denn Beurer ist da sehr vielfältig, von der Entwicklungspartnerschaft bis hin zur Vertriebspartnerschaft wird hier alles umgesetzt. Und das Besondere ist in dem Fall auch noch, dass sich Beurer auch nicht nur auf der Kooperationsebene mit Startups beschäftigt, sondern auch selber Geld investiert und dadurch natürlich auch nochmal ein anderes Risiko eingeht, aber auch langfristig dann wahrscheinlich auch zusätzlich davon profitieren kann. Also es sind viele Facetten, auf die wir schauen und wir freuen uns, dass Christian Caro sich Zeit genommen hat und ich denke, es ist ein sehr spannendes Gespräch geworden.
Ja, genau. Wir haben heute Christian Caro von Beurer hier bei uns im Podcast und wir freuen uns, dass er mit uns über das Thema Mittelstand mit Startups spricht. Christian ist seit 10 Jahren bei Beurer, seit 3 Jahren ist er dort Startup Manager, vorher war er im Produktmanagement. Nochmal ganz allgemein, was macht Beurer? Ist ein Unternehmen mit 1600 Mitarbeitern circa, weltweit unterwegs, auch in vielen Ländern, über 100 Ländern habe ich gelesen, hat einen Umsatz von ungefähr 400 Millionen. Die Zahlen weisen schon darauf hin, es ist jetzt nicht ein ganz kleiner Mittelständler, aber nichtsdestotrotz interessant, mit Christian heute ein bisschen über Kooperation zu sprechen. Beurer hat mal angefangen 1919 in Ulm mit Heizkissen und Heizdecken und hat sich natürlich weiterentwickelt und das werden wir heute auch besprechen, wie sie Startups mit in ihre Firma integrieren, kooperieren und wie sie die Zusammenarbeit da gestalten. Ja, Christian, schön, dass du hier bei uns im Podcast bist. Hallo.
Hallo Martin, hallo Matthias. Besten Dank für die Einladung zum Podcast und freut mich.
Hi Christian, haben wir Beurer soweit gut erklärt oder gibt es noch was zu ergänzen hier zu deinem Unternehmen?
Ich denke, die Erklärung war grundsätzlich sehr gut. Mittlerweile hat sich Beurer tatsächlich von dem, wie Martin, wie du erwähnt hattest, von dem Hersteller von Heizkissen und Heizdecken hin zu einem Global Player entwickelt. Wir bieten mittlerweile 800 Produkte an, die wir aktiv vertreiben rund um das Thema Gesundheit und Wohlbefinden. Und um sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen zu können, da handelt es sich dann um Blutdruckmessgeräte, Fieberthermometer, Insektenstichheiler, Wagen, aber auch Geräte im Massagebereich und im Beautybereich. Und jetzt vor allem als neuestes Produkt in unserem Produktportfolio ein Notfallarmband mit automatischer Sturzerkennung, welches aus einer Entwicklungskooperation mit einem Startup entstanden ist.
Das klingt nach spannenden Sachen. Also das Jahr ist ja noch nicht ganz so alt. Das heißt, wenn wir dann für unsere guten sportlichen Vorsätze, die wir dann immer fassen, noch ein paar Tools brauchen, sollten wir auf alle Fälle mal bei euch vorbeischauen und gucken, was es da alles Interessantes gibt.
Okay, Christian, wir hatten uns auch überlegt, ob du vielleicht noch für unsere Hörerinnen und Hörer Tipps hast, wie sie gesund ins neue Jahr starten können und welche Produkte vielleicht von euch hier besonders wertvoll sein könnten, um die guten Vorsätze umzusetzen, von denen der Martin gesprochen hat.
Also zum einen gibt es natürlich Wagen, gerade das Thema Gewicht ist, glaube ich, bei vielen dieser Standard-Neujahrsvorsatz, den man hat, zusammen mit beispielsweise Fitness-Trackern, die wir noch im Portfolio haben, aber auch grundsätzlich einfach das Tracking von Vitalparametern in dem Gesundheitsbereich wie der Blutdruck können sehr, sehr gut in unserer Health Manager Pro App miteinander synchronisiert und gekoppelt werden, um dann einfach einen ganzheitlichen Überblick zu bekommen.
Ja, super, das klingt spannend. Es klingt auch schon sehr medizinisch. Ich denke, die Waage ist da vielleicht das Einfachste. Ich finde auch das Produkt, von dem du erzählt hast, mit dem Armband, das kann sehr wertvoll sein. Und ja, vielleicht können wir da auch nachher nochmal ein bisschen mehr drüber sprechen. Alles klar, schauen wir mal jetzt auf deine Tätigkeit und deine Aktivitäten bei Beurer. Ich denke, deine Bezeichnung ist, glaube ich, Startup Manager, wenn ich es richtig hier im Kopf habe. Und wir haben das ja auch abgefragt in unserer letzten Studie, die mittelständischen Betriebe, ob sie konkrete Positionen eingeführt haben, um mit Startups zu kooperieren. Und 16% hatten zumindest gesagt, ja, das haben wir. Und jetzt wäre es natürlich spannend, mal für unsere Hörerinnen und Hörer mitzubekommen, was dein Aufgabenfeld ist, so ganz allgemein erstmal.
Genau, also grundsätzlich sind die Aufgaben sind sehr vielseitig. Das fängt an bei der aktiven Betreuung von unserem Portfolio, wo wir bereits investiert sind. Beispielsweise bei der Vertragsgestaltung oder dann eben auch bei dem Aufbau von Finanzierungsrunden, bei der Pitch-Deck-Gestaltung und aber auch der Austausch zusammen mit VCs. Zusätzlich fungiere ich auch als Schnittstelle und Bindeglied zwischen Startup und den internen Fachabteilungen. Das ist einfach dadurch bedingt, dass wir nie nur reine finanzielle Investments machen, sondern immer im Zusammenhang mit einer Kooperation.
Okay, das ist ja total spannend. Wenn wir halt über das Thema sprechen, dann schauen wir uns vor allem erstmal den Bereich an, okay, wie finde ich die richtigen Startups? Wie kriege ich sie an Bord? Wie gelingt es, dass man letztendlich die Startups auch in Kontakt mit den richtigen Mitarbeitern bringt? So, was du jetzt ja auch gerade beschrieben hast zuletzt. Was ich jetzt total spannend fand, war, dass du auch gesagt hast, dass ihr euch auch um Finanzierungen kümmert, die letztendlich ihr gar nicht durchführt, sondern ihr macht Intros zu Venture Capitalisten oder helft den Startups, da auch noch zusätzliche finanzielle Mittel zu bekommen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Also zum Teil ja. Also wir versuchen einfach die Follow-up-Finanzierungsrunden zusammen mit VCs zu gestalten, finanzieren aber auch gerade in der frühen Phase immer auch direkt mit dem Startup. Also haben auch Eigenkapital investiert.
Und welche sind die größten Herausforderungen, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir haben jetzt ein Startup gefunden, das eine spannende Technologie hast und du machst die Verbindung intern zu deinen Mitarbeitern, zum Produktmanagement oder zu der Produktentwicklung, ich weiß nicht genau, wie es bei euch heißt. Was sind da die Herausforderungen, dass da letztendlich eine gute Arbeitsbeziehung entstehen kann?
Ja, also es ist definitiv so, dass es da Herausforderungen gibt und dass da im Prinzip anfangs vielleicht Welten aufeinanderprallen. Aber ganz wichtig ist da einfach, dass man Spielregeln gemeinsam festlegt und wirklich auf Augenhöhe kommuniziert. Zeitgleich muss man aber auch das Startup einfach Startup sein lassen, um da keinen Speed rauszunehmen und einfach aber auch sich intern bewusst machen, dass man Ressourcen schaffen muss, einmal eben auf der finanziellen Ebene und aber auch quasi die Manpower zu stellen, um dann wirklich auch die Startups, wenn einfach der Need bei den Startups da ist, auch im Bereich Entwicklung, Produktion oder auch Vertrieb unterstützen zu können.
Wenn du von Spielregeln sprichst, wie werden die festgelegt? Setzt ihr euch dahin, macht ihr Verträge, schreibt ihr das auf, wie wird das kommuniziert? damit man ja auch hier so eine gewisse Orientierung schafft. Das ist aus unserer Sicht ja immer, glaube ich, auch sehr relevant, damit alle wissen, woran sie sind, alle Parteien.
Ja, also es kann man sich jetzt nicht so vorstellen, dass es einen vorgefertigten Katalog gibt mit fest definierten Regeln. Das ist auf gar keinen Fall so. Das wäre auch, denke ich, am Ziel vorbei. Sondern man sollte sich vorab einfach zusammensetzen und überlegen, was ist das Ziel? Wie kann man das schnellstmöglich erreichen? Gibt es Hilfestellungen, die dem Startup eben quasi den notwendigen Speed geben können oder eben auch nicht? Und wenn es keinen Bedarf gibt, dann ist es auch kein Problem, wenn das Startup eben in dem Bereich schon sehr, sehr gut aufgestellt ist.
Das heißt, ihr findet dann für jedes Startup eine individuelle Lösung für das, was es braucht?
Richtig, also es hängt tatsächlich immer sehr, sehr stark von der Phase des jeweiligen Startups ab und wie weit sie denn mit ihrem Produkt schon sind. Das kann sein, wir starten wirklich noch mit der Entwicklungskooperation, wenn es quasi den ersten Prototyp vielleicht schon gibt, der ausgearbeitet wurde. Dann geht es dann in Richtung, dass vor allem dann unsere R&D-Abteilung mit dem Boot, um dann eben eine Analyse zu machen und festzustellen, wo kann es Fallstricke geben. Bei der Produktion sucht dann quasi das Produktdesign zu optimieren. Das ist ein Punkt, aber es gibt eben auch, wie gesagt, viele weitere Punkte, wenn es dann in Richtung Vertriebskooperation geht.
Wir unterscheiden ja in unserer Studie auch verschiedene Kooperationsformen und für uns ist immer die Entwicklungspartnerschaft die, die am interessantesten ist oder die, die am meisten für alle bringt. Die hat in unserer letzten Umfrage ja knapp ein Drittel der Befragten angegeben, dass sie die eingehen. Es gibt aber auch viele, die lose Kooperationsformen haben oder eben ein klassisches Kundenverhältnis. Wie wägt ihr das ab? Was gibt es da für Vor- und Nachteile für die verschiedenen Kooperationen? Oder kann man das vielleicht gar nicht so sagen, dass es jetzt so die eine gute Variante für alle gibt?
Ich glaube, das muss man tatsächlich immer von Fall zu Fall einfach analysieren, welche Kooperation am meisten Sinn macht. Und das ist einfach dadurch bedingt, wenn man zusammen mit dem Startup analysiert, wo benötigen sie gegebenenfalls Hilfestellung, wo können wir als Firma Beurer zusätzlich zu dem Investment einfach noch einen Added Value geben.
Und nur um mal so eine Hausnummer zu haben, wie viele Kooperationen geht ihr so pro Jahr ungefähr ein, also auf allen Ebenen jetzt?
Da kann man, glaube ich, jetzt keine fixe oder konkrete Zahl sagen, weil es ja dann gerade in meinem Bereich zusätzlich dann noch neben der Kooperation auch immer noch um Investmentbeteiligung geht. Wir haben jetzt seit 2017 haben wir 12 Investments gemacht. Und sind da aber auch quasi frei in der Anzahl der Investments und Kooperationen, die wir machen. Das Wichtigste ist, dass der Match wirklich beidseitig so gut ist, dass es auch beidseitig wirklich Sinn macht, diese Kooperation aus das Investment einzugehen. Ansonsten nehmen wir auch Abstand und sagen auch relativ offen, dass es gegebenenfalls auch andere, besser geeignetere Partner im Umfeld gibt.
Eine Frage noch zu den Kooperationsformen. Du hast ja gesagt, ihr habt ja eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Und wenn ihr dann ein Startup findet, das in der frühen Phase ist, noch ein Prototyp entwickelt, dann ist es erstmal so ein bisschen auch die Aufgabe der F&E-Abteilung R&D zu schauen, inwieweit da eben eine Unterstützung möglich ist. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig. Im Prinzip werden dann die CAD-Daten werden von unserer R&D-Abteilung analysiert, zusammen mit den firmeneigenen Produktionsstätten, die wir sowohl in Asien als auch in Europa haben, um eben zu schauen, wo kann man dann auch in Richtung Prozesskostenoptimierung bzw. Produktionskostenoptimierung dann eben auch an der einen oder anderen Stelle was optimieren.
Was sind das für Daten, CAD-Daten?
Genau, CAD-Daten, einfach die 3D-Daten von den Produkten.
Ja. CAD ist Computer Aided Design in der Abkürzung. Das heißt, sind die Daten, die dann für die Herstellung der Teile vorliegen müssen.
Ja, das hatte ich mir schon gedacht, aber ich habe es akustisch nicht genau verstanden.
Okay.
Aber danke nochmal, dass du für die Erläuterung, Martin.
Auch für alle anderen, die es vielleicht nicht ganz so verstanden haben.
Okay, gut, alles klar. Und dann fand ich total spannend, Vertriebskooperation macht ihr ja auch. Das heißt, da hat dann das Startup schon das Produkt und ihr nehmt das ins Portfolio aus und habt dann die Möglichkeit, über eure bestehenden Vertriebskanäle in den Einzelhandel oder online oder wie auch immer, dann hier dem Produkt eine Plattform zu bieten.
Also da gibt es zwei verschiedene Wege, wie wir das umsetzen können. Zum einen kann entweder ein baugleiches Gerät unter unsere Marke vertrieben werden, beispielsweise dann das Notfallarmband powered by dem Startup. Oder wir entwickeln dann zusammen auch mit dem Startup eine eigene Produktvariation von dem Produkt und bringen das eben komplett unter unsere eigene Marke in unsere Vertriebskanäle. Das heißt, wir decken einfach durch unsere weltweite Vertriebsstruktur einfach einen extrem breiten Markt ab,
ja,
und können natürlich die Sales dann von uns pushen und gleichzeitig incentivieren wir aber dann aber auch das Startup mit Lizenzgebühren, die Startups pro verkauften Gerät bekommen.
Okay, verstehe.
Gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück, Christian, und schauen mal zur Startup-Suche beziehungsweise zum Anbahnungsprozess bei euch. Ihr sucht ja aktiv Startups, mit denen ihr zusammenarbeiten möchtet. Wie findet ihr da die passenden Startups und welche Formate nutzt ihr da auch, um in den Kontakt zu kommen?
Im Prinzip fängt es an mit der Suchfelddefinition, die wir in-house bei uns definieren anhand von den existierenden Produktgruppen, die wir als Bäuerer haben. Wenn diese Suchfelddefinition dann abgeschlossen ist, gibt es einmal die aktive Suche auf beispielsweise Events oder auch Pitch Days, Suche über Datenbanken oder Agenturen. Oder dann eben auch die passive Seite, wenn über das Netzwerk Dealflow bei uns eingeht.
Ihr habt ja, glaube ich, eine Landingpage, oder? Wo man auch sich als Startup direkt sozusagen die ersten Infos an euch schicken kann.
Richtig. Zusätzlich dazu haben wir eine eigene Landingpage aufgebaut, wo wir unseren Added Value für die Startups quasi aufzeigen und haben auch ein eigenes E-Mail-Postfach eingerichtet mit startups@beurer.de, bei dem sich die Startups auch proaktiv bei uns bewerben können. Zusätzlich dazu vielleicht noch, Mitte letzten Jahres haben wir bei einer Challenge der Innovation in Health, das ist die ehemalige EIT Health Germany, mitgemacht, indem wir auch quasi eine Challenge definieren konnten. Die war in dem Fall im Bereich Blutdruck, also Cuffless Blood Pressure Monitoring. Und da konnten sich dann auch Startups für die Challenge bewerben, die dann zusammen eben mit der Innovation in Health ausgewählt und analysiert wurden.
Interessant. Also ihr nutzt sehr vielfältige Kanäle, um an eure Startups zu kommen und zu schauen, was gerade draußen alles unterwegs ist. Nutzt ihr auch Angebote von regionalen Institutionen, zum Beispiel Wirtschaftsförderung oder IHKs? Nutzt ihr die Angebote, die da gegeben werden, um mit Startups in Kontakt zu kommen?
Sicherlich auch. Also wenn regionale Events anstehen, wie beispielsweise auch von der IHK Ulm durchgeführte Events oder dann auch von dem Startup Süd, das sind wir definitiv vertreten, sind da auch Ambassador des Startup Süd Programms. Das ist ein Zusammenschluss von 4 Hochschulen und das ist uns auch ganz wichtig, weil wir gerade das Ökosystem oder vor allem auch regional einfach fördern wollen.
Ja, über das Startup Süd Event haben wir uns ja auch kennengelernt. Zumindest ich war auf dem Event 2022, war ja das Leitthema Mittelstand und Startups und so ist ja der Kontakt überhaupt erst zustande gekommen. Die sind ja auch sehr, sehr aktiv, die Uni in Ulm oder die Hochschule in Ulm ist es genau. Also da glaube ich, das darf man auch nie unterschätzen, diese Events, die eben diese verschiedenen Gruppen zusammenbringen. Ja.
Gibt es da Formate, wo du sagst, das funktioniert besonders gut oder hier sollte es vielleicht irgendwie noch ein bisschen besser werden, weil wir ja oft sehen, dass es schwierig ist, Startups und etablierte Unternehmen zusammenzubekommen und immer sozusagen auch auf der Suche sind, wie man das optimieren kann oder was da vielleicht besser laufen kann?
Also meiner Meinung nach eignen sich da tatsächlich am besten die Events. Und da kommt es natürlich immer darauf an, in welchen Branchen möchte man investieren, welche Branchenfelder passen am besten zum Unternehmen selber. Für uns selber als Bäuerer hat sich da vor allem die Health-Variante der Bits & Pretzels in München als am besten geeignet herausgestellt. Es liegt einfach daran, in jedem Gespräch hat man irgendwo den Anknüpfungspunkt, weil sich einfach alles um das Thema Health dreht.
Also ein Branchenschwerpunkt, ein Fokus ist schon sehr wichtig.
Meiner Meinung nach auf den Events, ja, das kommt natürlich immer auf die Perspektive an. Jetzt VC würde sagen, er geht lieber auf die Slush in Helsinki, weil da alle branchenübergreifende Themen abgedeckt sind. Für uns aber dadurch, dass wir einfach einen sehr, sehr stark geprägten Fokus in dem Bereich Health haben bei den Startup Investments, machen solche übergreifenden Events dann nur bedingt Sinn. Also es ist wirklich immer abhängig davon, in welchen Bereichen man einfach investieren möchte.
Wir hören ja immer von den sogenannten kuratierten Matching-Formaten, aber ich denke, Bits & Pretzels, ich war noch nicht auf dem Health-Event dort, die sind ja schon auch ein bisschen größer. Also ich meine, die Startups, die dort sind, die müssen, glaube ich, Geld zahlen, dass sie dort überhaupt teilnehmen können. Und ihr habt dann auch einen Stand dort oder seid ihr auf der Bühne oder wie ist das? Oder seid ihr Teilnehmer?
Wir selber haben keinen Stand und waren zumindest bisher auch nicht auf der Bühne.
Mhm.
Wir sind klassischer Teilnehmer und versuchen entweder per Matchmaking in das Gespräch mit anderen VCs zu kommen, aber auch mit anderen Startups und versuchen einfach so in den Kontakt zu kommen.
Das heißt, dann wäre es ja auch eine Empfehlung für andere Mittelständler, sich die passenden Events zu suchen und sich unter die Leute zu mischen, auch wenn vielleicht dann im Vorfeld nicht so klar ist, ob dann diese Vorgehensweise von Erfolg gekrönt sein wird, weil häufig muss man ja doch viele Startups kennenlernen, bevor man dann das Passende findet.
Richtig, also das könnte ich, denke ich, als erstes Tool quasi mehr oder weniger sehr, sehr gut empfehlen, weil die Events einfach auch einen guten Überblick geben über die Startup-Branche an sich, über das Ökosystem.
Genau. In unserer Studie haben wir auch festgestellt, dass Messen und Veranstaltungen neben Empfehlungen mit am meisten genannt werden, wo die Kontakte dann zustande kommen. Von daher ist das wahrscheinlich schon auch sehr empfehlenswertes Feld für etablierte Unternehmen dann auch. Welche Tipps hättest du denn für Startups, um mit etablierten Unternehmen zu kooperieren? Was sollten die am besten tun? Oder was sollten sie nicht tun?
Ich denke einfach proaktiv tatsächlich auf den jeweiligen strategischen Partner, wenn es denn einer sein soll, zugehen, wirklich aktiv das Gespräch suchen, auch auf Messen und klar herausstellen, was ist wirklich der Need, den das Startup an sich hat, wo will sich das Startup beschleunigen, wo benötigt das Startup Hilfe. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und meiner Meinung nach einfach direkt mit offenen Karten spielen und eben sagen, dass man, selbst wenn man Probleme bei der Produktion hat, ist es kein Fallstrick, sondern es gibt für alles Lösungen. Wichtig ist, dass man einfach diese direkt von vornherein offen anspricht.
Ja, wir hören immer wieder den Satz, Startups und Mittelstand oder etablierte Unternehmen, das sind zwei unterschiedliche Welten. Du bist ja jetzt in beiden Welten unterwegs. Wie siehst du das? Musst du viel zwischen den unterschiedlichen Gruppen übersetzen oder sind die Denk- und Herangehensweisen dann doch nicht so unterschiedlich?
Es kommt so ein bisschen drauf an. Grundsätzlich bezüglich der Kommunikation, also wir bei Beurer haben ein sehr, sehr junges, würde ich sagen, Kollegium. Dahingehend ist es eigentlich quasi schon mal die Basis mehr oder weniger geschaffen oder stellt eine kleinere Hürde dar. Es ist natürlich schon so, dass jetzt das Startup einfach nur den Fokus auf ein Produkt oder oft dann nur auf ein Produkt hat und da einfach sehr, sehr schnell agieren kann und sehr, sehr schnell agieren möchte. Wohingegen dann jetzt im Beispiel von uns, wir natürlich ein sehr, sehr breites Produktportfolio haben mit Prozessen, die dahinter stecken. Auch mit einer großen Organisation, da muss einfach beidseitig das Verständnis geschaffen werden, dass nicht alles sofort innerhalb von einer halben Stunde funktionieren kann. Das muss man dem Startup erklären. Auf der anderen Seite muss man auch intern das Bewusstsein schaffen, dass so eine Startup-Kooperation nur dann Sinn macht und nur dann erfolgreich sein kann, wenn man diese Themen dann schon mit einer gewissen Priorität einfach behandelt. Man möchte ja eben, wie glaube ich anfangs schon mal gesagt, einfach auch den Speed nicht aus dem Startup rausnehmen, sondern eben auch versuchen, das Startup zu unterstützen.
Genau. Ja, aber ich glaube, das ist ja auch vielleicht auch ein bisschen das Dilemma, weil auf der einen Seite hast du ein bisschen die langsameren oder größeren Strukturen im Mittelstand und dann hast du das Startup, was natürlich, wo jeder Monat zählt, sage ich mal. Und das ist, glaube ich, schon auch in der praktischen Arbeit schon eine Herausforderung.
Richtig, es ist schon eine große Herausforderung, aber ich glaube, der Mehrwert, der beidseitig daraus generiert werden kann, wenn man sich wirklich darauf einlässt, ist viel größer wie die anfänglichen Herausforderungen.
Also wir haben ja immer so ein bisschen die Außenperspektive und sehen, dass viele etablierte Unternehmen sehr vorsichtig sind, was die Kooperation mit Startups betrifft. Und von daher ist es natürlich sehr schön, mit dir heute zu sprechen und zu sehen, okay, es funktioniert und es scheint ja auch so zu sein, dass ihr damit in einer Art erfolgreich seid, dass ihr das auch weitermacht. Die Frage wäre dann, ab wann würdest du denn sagen, lohnt sich eine Kooperation, beziehungsweise wann ist der Return on Investment erreicht aus eurer Erfahrung und in euren Kooperationen, die ihr bis jetzt so durchgeführt habt? Kann man das irgendwie so auch feststellen oder sagen, ab wann das ungefähr der Fall ist oder wie groß das Risiko auch ist, mit Startups zusammenzuarbeiten oder sie zu integrieren?
Also ein finanzielles Risiko besteht natürlich immer bei solchen Startup-Investments. Man sagt ja so ganz grob, dass circa 8 von 10 werden es vermutlich leider nicht schaffen. Dessen muss man sich anfangs bewusst sein. Deswegen ist es auch vielleicht jetzt schwierig zu sagen, wann genau dieser Return on Investment erreicht ist. Grundsätzlich natürlich, wenn man rein nur die Zahlen betrachtet, ist es dann der Fall, wenn es dann wirklich mal zu einem Exit kommt und man dann einen achtfachen Multiple auf sein Investment hat. Wir federn dieses finanzielle Risiko ein Stück weit ja aber dadurch ab, dass wir auch diese Vertriebskooperation haben und dann eben auch durch diese Verkäufe der Produkte, die wir selber durchführen, eine gewisse Marge natürlich auch haben und können uns dann so dann ein Stück weit einfach das Risiko minimieren.
Ja, das ist ja total spannend. So wie du es gesagt hast, also die Entwicklungspartnerschaften haben natürlich ein größeres Risiko, aber wenn Startups eben schon weiter sind, dann könnt ihr die Produkte aufnehmen und generiert dadurch schon Umsätze. Das seid ihr ja breit aufgestellt. Ich meine, viele Mittelständler können das wahrscheinlich nur am Anfang noch nicht so breit umsetzen. Du hast auch von Exit gesprochen. Gab es das schon bei euch im Portfolio, dass ihr ein Startup begleitet habt und dann seid ihr sozusagen auch finanziell unterstützt habt und dann seid ihr wieder rausgegangen? Oder ist das noch nicht der Fall gewesen bisher?
Das war bei uns tatsächlich bisher noch nicht der Fall.
Ja, aber gut, es kann ja auch kommen dann. Und ich meine, Return on Investment ist ja sehr, sehr, sehr hart. Ich glaube, es lässt sich auch gar nicht ohne weiteres so feststellen. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn man nicht mit Startups kooperiert und irgendwann mal den Anschluss verliert? Dann könnte es ja auch sein, dass vielleicht die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens leidet oder irgendwann mal auch das Unternehmen nicht mehr die Chance hat, ihr zu bestehen. Das ist ja die andere Variante, die man auch, glaube ich, nicht aus dem Blick verlieren darf.
Ja, definitiv. Also wir haben uns schon ein Stück weit und wollen das auch immer mehr von dem reinen Hardware-Player hin zu einer Firma entwickeln, die immer mehr Digital Services integriert. Und da gehört es eben auch dazu, oder meiner Meinung nach auch dazu, dass man diese Kooperation mit Startups eingeht, diese bewusst eingeht, sich dem Risiko bewusst auch entgegensteht, um einfach nur einen zusätzlichen Blick einfach mal auch über den Tellerrand herauszubekommen, um Chancen ergreifen zu können, weil es wird zum Teil wirklich hervorragende Arbeit von den Startups geleistet, wo dann auch wirklich beidseitig profitiert werden kann.
Ja, das ist ja auch spannend. Das heißt, ihr nutzt auch die Zusammenarbeit, um die Digitalisierung bei euch im Unternehmen ein Stück weit so von außen anzutreiben, wenn ich es richtig verstanden habe jetzt.
Richtig, also grundsätzlich kann man sagen, wir verfolgen einen Open Innovation Ansatz bei Beurer. Wir haben natürlich eine eigene Abteilung, die sich in dem Bereich Business Development beschäftigt. Auf der anderen Seite im Open Innovation Ansatz stehen dann eben auch die Startups. Und es ist natürlich, je nach Entwicklungsgrad steckt bei den Startups unglaublich viel und Arbeit und auch lange Zeit da dahinter, für die man selber gegebenenfalls sogar keine Zeit hätte oder eben die Ressourcen erstmal schaffen müsste, um so weit zu kommen, wie die Startups dann schon sind.
Ja, das ist ja auch, glaube ich, nochmal ein wichtiger Aspekt, den man so nach außen, glaube ich, gut kommunizieren sollte, weil viele Unternehmen das auch nicht so auf dem Schirm haben. Ich glaube, gestern oder vorgestern gab es auch in der FAZ wieder einen Artikel, dass die sogenannte Old Economy oder auch die Mittelständler mehr investieren müssen oder sich mehr öffnen müssen, um halt auch nicht nur ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit zu wahren, sondern auch den Innovationsstandort Deutschland ein bisschen voranzutreiben. Und da seid ihr ein Stück weit auch vielleicht auch ein Vorbild, oder? Könnte man so sagen.
Ja, ob wir da als wirklich als Vorbild angesehen werden, das dürfen dann gerne andere entscheiden. Wir sind natürlich ein Stück weit auch stolz darauf, dass wir jetzt so ein großes Portfolio für einen Mittelständler aufgebaut haben. Und ich kann es wirklich auch den anderen Mittelständlern wärmstens ans Herz legen, sich damit zu befassen. Denn die Chancen überwiegen meiner Meinung nach den Risiken.
Super, das ist ja fast ein richtig gutes Schlusswort, oder Martin?
Ja, absolut. Auf alle Fälle spannende Einblicke. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast und uns viele neue Sachen erzählt hast, die wir von unserer Außenperspektive oder mit unserer Perspektive aus Umfragen und Statistiken halt nie so gut bekommen. Von daher ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einblicke, lieber Christian, und ich wünsche dir und euch bei Beurer weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank, Matthias, vielen Dank, Martin, und nochmals besten Dank für die Einladung.
Sie haben Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreiben Sie uns an podcast@rkw.de. Mehr von uns finden Sie auch auf unserer Website rkw-kompetenzzentrum.de und natürlich auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens.